Einen guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen zur Betrachtung von Gottes Wort. Alle, die schon etwas länger dabei sind, hier bei der Bibelgemeinde Nordrhön oder regelmäßig kommen, wissen, dass am dritten Sonntag das Abendmahl gefeiert wird und dass wir an diesem Tag die Predigtreihe unterbrechen und das Evangelium für Gläubige predigen. Das Evangelium für Christen. Nun, um hier ein Missverständnis gleich mal auszuräumen, falls es irgendwo besteht, es gibt nur ein Evangelium. Das Evangelium Jesu Christi. Und wenn wir sagen, wir predigen das Evangelium für Gläubige, dann ist es natürlich das Evangelium Jesu Christi, das gilt selbstverständlich und erst recht auch für Ungläubige, für Menschen, die sich noch nicht zu Jesus Christus gewendet haben. Also solltest du jetzt hier sein oder im Livestream und du sagst, ich bin noch gar kein Christ, höre bitte trotzdem genau zu. Es wird sicher auch etwas für dich dabei sein. Für die Gemeinde hoffentlich dann zur Ermutigung. In diesem Sinne die Einleitung zur Predigt. Der große König bereitet die Hochzeit seines einzigen und geliebten Sohnes vor. Die zuerst und zuvor geladenen Gäste haben nicht nur abgesagt, sie machten sich lustig über die Abgesandten, sie misshandelten sie und töteten einige von ihnen. Der König wurde sehr zornig, er bestrafte umgehend diese niederträchtigen Leute und ließ nun das arme Gesindel einladen. Man holte sie von den Zäunen weg, von den Gassen. Voller Ehrfurcht und Dankbarkeit kamen sie. Sie kamen scharenweise. Neben vielen anderen Dingen erließ der König eine strenge Kleiderordnung. Alle Geladenen mussten sich in der von ihm vorbereiteten Garderobe umkleiden. Hier galt sein königlicher Dresscode in Neudeutsch. Eine Kleiderordnung ohne jegliche Ausnahme. Der Saal war voll. Das Fest sollte beginnen. Der König selbst tritt ein. Und es entsteht eine absolute Stille. Seine durchdringenden Augen mustern seine Gäste. Er geht von Tisch zu Tisch, schaut sich jeden Einzelnen persönlich an. An einem der Tische bleibt er verwundert stehen. Da sitzt doch tatsächlich einer, der den königlichen Dresscode missachtet und in seinen eigenen Lumpen sich hereingeschlichen hat. Der König spricht ihn an, er stellt ihn zur Rede und fragt, wie er denn so hier reingekommen wäre. Dieser bringt keinen Ton heraus. Was sollte er auch sagen? Sofort werden die Königsdiener gerufen, sie binden ihn vor aller Augen und werfen ihn hinaus. Die Bibelleser unter uns haben sicher schon erkannt, es handelt sich hier um das Gleichnis des Herrn Jesus aus Matthäus 22, Verse 1 bis 14. Wir werden im Laufe der Predigt darauf zurückkommen. Der zentrale Vers zur Predigt steht aber in Jesaja 61, Vers 10. Ich bitte euch aufzustehen, wir lesen diesen Vers und beten noch zusammen. Jesaja 61, Vers 10, ich lese nach der Elberfelder Bibel. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir angetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir im Namen Jesu danken für die Gelegenheit, auch heute Vormittag in dein heiliges Wort zu schauen, es miteinander zu teilen. So danken wir dir jetzt für diesen Vers, für das Gleichnis aus Matthäus 22 und wir beten, Herr, dass du beim Reden und beim Hören segnest, dass du ermutigst alle, die schon zu dir gehören und dass du die ansprichst, die es noch nicht tun. Herr, dass du Herzen bewegst zu dir hin. Das bitten wir im Namen Jesus. Amen. Bitte nimm Platz. Warum dieser Vers aus Jesaja 61? Vor knapp 3 Wochen, genauer am 30. Oktober, stand ich mit meinen Geschwistern, insgesamt sind wir 10, und mit meiner Mama am Grab meines Vaters. Wir haben ihn zu Grabe getragen. In dem Gottesdienst vorher wurde unter anderem sein Lebenslauf vorgelesen. Und wisst ihr, welcher Vers über dem Lebenslauf stand? Jesaja 61, Vers 10. Lasst mich den Vers nochmal wiederholen. Freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir angetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Ein Vers, der mir nicht wirklich neu war, aber seit der Beerdigung meines Vaters mir dann doch sehr nachging, mich beschäftigt hat. Ich möchte ein paar Gedanken mit euch heute teilen. Zuerst zum Kontext. Wo steht dieser Vers? Er steht im Prophet Jesaja im Kapitel 61. In diesem Kapitel, wenn du das von Anfang liest, solltest du, dann wirst du feststellen, dass dort der Messias spricht. In der Ich-Form. Ein prophetisches Wort auf Jesus Christus, der das später dann auch, nachdem er seinen Dienst aufnahm, zitiert. Was sagt er in den ersten Versen? Kapitel 61 spricht der Messias: Ich bin der von Gott Gesalbte. Ich bin der von Gott Gesandte. Ich habe einen Auftrag von Gott und dieser Auftrag lautet: Ich komme den Elenden gute Botschaft zu bringen. Ich komme zerbrochene Herzen zu verbinden. Ich komme den Gefangenen Freiheit zu verkünden. Ich komme, um den Gebundenen zu sagen, sie sind frei. Ich komme, um ein gnädiges Ja des Herrn zu verkünden. Ich komme aber auch, um einen Tag der Rache unseres Gottes anzukündigen. Ich komme, um zu trösten alle Trauernden. Ich komme, um in Zion den Trauernden etwas zu geben. Was denn? Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes. Was für wunderbare Bilder benutzt hier der Prophet, beziehungsweise was für wunderbare Worte spricht hier der Messias aus, die alle seinen Auftrag ausmachen. Dann kommen wir zu Vers 10. Ich möchte ihn wie folgt gliedern und euch meine Gedanken weitergeben. Nun zuerst einmal möchte ich darauf eingehen, dass Gott selbst Menschen kleidet. Davon haben wir im Vers 10 gelesen, kommen gleich nochmal zu. Also Gott selbst kleidet Menschen an und er bestimmt auch die Kleidung, die er dafür nutzt oder benutzt. Im nächsten Punkt schauen wir uns dann an, warum brauchen wir Menschen denn diese heilige Kleidung Gottes? Im nächsten Punkt, was ist so besonders an dieser Garderobe Gottes? Im nächsten Punkt, wie komme ich denn an die Garderobe Gottes heran? Und als letzten Punkt, die Folgen dieser neuen Bekleidung. Um Missverständnisse vorzubeugen, möchte ich hier vorab etwas erklären. Also wenn ihr hört Dresscode, Kleiderordnung, wenn ihr hört Kleider, wenn ihr hört Anziehen, Bekleidung, Garderobe, wenn ihr diese Begriffe alle hört, bitte vorneweg, es geht nicht um diese Kleidung. Es geht auch nicht um die Kleidung, die du gerade anhast. Es wird auch hoffentlich keiner zu dir gleich kommen und sagen, wie bist du denn hier reingekommen, um dich dann herauszubefördern. Um diese Kleidung geht es nicht. Es geht um Gottes Garderobe, um Gottes heilige Kleidung, symbolisch für das, was er uns gibt, damit wir vor ihm bestehen können. Gott möchte dich so herrichten, er möchte dich so kleiden, dass du vor ihm bestehen kannst. Kein neuer Gedanke. Wenn wir zurückgehen in die ersten Bücher der Bibel, dann finden wir dort eine Kleiderordnung für das Heiligtum, das Gott über Mose hat festlegen lassen. Und dort heißt es ganz klar, dass ein Priester, vor allen Dingen der hohe Priester, unbedingt eine ganz bestimmte Kleidung brauchte, um vor Gott ins Allerheiligste zu gehen, ohne auf gar keinen Fall. Gott wiederholt es mehrfach und sagt, sonst müsste er sterben. Dieser Gedanke ist also nicht neu hier in Jesaja. Jesaja will uns über die Kleidung, über Gottes Garderobe, einen wichtigen Gedanken mitgeben und sagen, Gott will dich anziehen. Gott will dir seine Kleider geben, damit du vor ihm bestehst. Es geht also um symbolische Begriffe und nicht um das, was du gerade anhast. Punkt 1. Gott selbst kleidet Menschen an. Er bestimmt die Kleidung. Immer ein Gänsefüßchen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wenn es um den Himmel geht, wenn es um Gottes Fest im Himmel geht, gilt ohne Ausnahme Gottes exklusiver Dresscode. Es gilt seine Kleiderordnung. Hier gibt es keinen Spielraum. Es gibt keine Toleranz und da drückt auch niemand ein Auge zu, wie wir Deutsche gerne sagen. Rettung der Sünde ist absolut eindeutig Chefsache, Gottes persönliche Sache und da lässt Gott auch keinen anderen ran. Auch nicht, weil sonst niemand imstande wäre, es zu tun. Wenn es um den Himmel und um Gottes ewige Herrlichkeit geht, bestimmt er, Gott selbst, die Spielregeln. Er sagt, wo und wie es lang geht. Da gibt es keinen Spielraum. Da gibt es keine Toleranz. Gott hat sich festgelegt. Wie denn? Sein eingeborener Sohn, Jesus Christus, ist die Tür zum ewigen Leben. Ja, noch mehr. Jesus sagte es später von sich, ich bin das ewige Leben. Gott hat sich festgelegt, Jesus Christus, sein eingeborener Sohn, ist das ewige Leben. Außerhalb von Jesus Christus wird niemand bei Gott ankommen. Das kannst du in zum Beispiel Johannes 14, Vers 6 nachlesen. Ich möchte an der Stelle aber einen anderen Vers zitieren oder einen anderen kleinen Abschnitt aus Jesaja 53. Also wir befinden uns immer noch im Propheten Jesaja, Kapitel 53, dort die Verse 10 bis 11. Hören wir, was Gottes Wort hier sagt. Doch dem Herrn gefiel es, ihn, Jesus Christus, den Gesandten, den Gesalbten, zu zerschlagen. Er, Gott, hat ihn leiden lassen. Wenn er, Jesus Christus, sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er, Jesus Christus, nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine, durch die Hand Jesu Christi gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen, wird er Licht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zu Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Gott hat sich festgelegt. Liebe Geschwister, liebe Freunde, in Jesus Christus wollte er, in Jesus Christus hat er uns Menschen, uns Verlorenen, das ewige Leben gebracht. Außerhalb von Jesus keine Chance. Da gibt es keine Spielregeln, keine Toleranz. Es gibt da keinen Spielraum. Das heilige Kleid Jesu Christi und sonst gar nichts, das ist Gottes Dresscode. Das schreibt er vor, das ist seine Ordnung. Das bekommst du nur direkt bei ihm, nur bei Jesus Christus persönlich, nur er und sonst niemand. Warum brauchen wir Menschen denn Gottes heilige Kleidung? Warum ist das so wichtig? Nun, ich sage jetzt natürlich nichts Neues. Ich wiederhole altbekannte, wichtige biblische Wahrheiten. Seit dem Sündenfall haben wir Gottes Herrlichkeit verloren. Für Gottes Gegenwart sind unsere Kleider absolut und völlig unzureichend. Ihr erinnert euch vielleicht, die ersten Blätter der Bibel, der Sündenfall, nachdem Adam und Eva gesündigt haben und sich Feigenblätter umgebunden haben. Sie schämten sich, weil sie nackt waren. Ihre eigene Idee war, ein paar Feigenblätter, die sollten schon reichen. Wie wir wissen, überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Es hat nicht ausgereicht. Gott musste eingreifen und Gott hat dann Kleider gestellt und sie nach seinem Sinn bekleidet. Wir Menschen, wir bilden uns etwas auf unsere eigene Gerechtigkeit ein, aber in den Augen Gottes ist unsere beste Aufmachung wie ein schmutziges Kleid. Jesaja 64, Vers 5a. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine, und jetzt kommt es, und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Trotz unserer Sünde hat Gott uns nicht fallen lassen. Er will uns zurückholen in die ewige Gemeinschaft mit ihm. Wie der verlorene Sohn neue Kleider vom Vater brauchte, um bei ihm zu sein, so dringend brauchen wir Sünder ein neues Kleid, um in Gottes Gegenwart zu sein. Lukas 15, 22 lesen wir davon, wie der verlorene Sohn in Reue und Buße heimkam, in seinen Lumpen stinkend vom Vater in die Arme geschlossen wurde, aber so nicht blieb. Der Vater sprach zu seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Wie der verlorene Sohn neue Kleider brauchte, um beim Vater zu sein, so dringend brauchen auch wir Sünder ein neues Kleid, um in Gottes Gegenwart zu sein. Wir haben im Eingangsvers gelesen, Jesaja 61, 10, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Lieber Freund, wenn du das noch nicht wusstest, dann merke es dir und schreib es dir auf. Deine eigene Garderobe. Das, was du als Mensch so mitbringst, ist für Gott eine Zumutung. Eine Frechheit, wenn du denkst, dass du damit vor Gott bestehen kannst. Das wird er niemals dulden. Das Beste deines Lebens wird am Ende bei weitem nicht ausreichen. Alles, was wir Menschen unabhängig von Gott tun, ist unheilig, ist sündig, ist verdorben, für Gott nicht zu gebrauchen. Auch wenn du deine allerbesten Kleider anziehst und denkst, Gott wird dich annehmen, da wirst du enttäuscht sein. Matthäus 22 lesen wir aus dem Gleichnis, aus der Einleitung, die Verse 11 bis 13. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war, und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du doch kein Hochzeitskleid anhast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wenn du deine allerbesten Kleider anziehst und denkst, Gott wird dich empfangen und du wirst vor Gott bestehen können, wirst du bitter enttäuscht sein. Er bestimmt die Kleiderordnung. Er bestimmt, was dir ausreicht, um vor ihm zu bestehen. Was ist denn so besonders an Gottes Garderobe? Warum besteht er so darauf? Warum gibt er da keinen Spielraum und keine Toleranz? Wir haben gelesen im Vers 10 Jesaja 61, Kleider des Heils und der Mantel der Gerechtigkeit. Was bitte ist so besonders daran? Nun, Kleider des Heils. Gott selbst macht durch Jesus Christus Heil, was vorher kaputt war. Nun, wir Deutsche haben hier ein Vorteil mit diesem Wort. Wir kommen gleich noch bei dem anderen Wort dazu. Ich erinnere mich an meine Jungs, als sie noch klein waren. Nicht? Da fällt was runter und dann weint der Bub und kommt zu mir mit den Scherben: Papa, kannst du das heil machen? Wenn etwas zerbricht, kaputt ist, da muss jemand kommen, um es wieder heil zu machen. Gott hat sich entschieden, uns Sünder, unsere Seelen, die kaputt waren durch die Sünde, sie wieder heil zu machen. Wie hat er das festgelegt? Durch Jesus Christus, der übrigens auch Heiland genannt wird in Deutsch. Er, der Heiland, er, der kaputte Seelen wieder heil macht. Unsere Beziehung zu Gott war wegen unserer Sünde in die Brüche gegangen. Es war kaputt. Durch Jesus Christus hat Gott entschieden, unsere Seelen, unsere Herzen und dann auch unsere Beziehung zu ihm heil zu machen. Heil am Tag deiner Wiedergeburt. Wenn du erstmalig und einmalig Buße tust vor Gott und Jesus Christus als Heiland annimmst, dann sagt die Bibel, dann wirst du neugeboren durch Gottes Geist. Dann wirst du in deinem Herzen, in deiner Seele und in der Beziehung zu Gott heil gemacht, einmalig und grundsätzlich am Tag deiner Wiedergeburt, aber dann auch fortlaufend im Leben als Christ, in vielen Bereichen deines Lebens, wo Gott Heilung schenkt. Durch unsere Sünde passen wir so gar nicht zum heiligen Gott. Wir müssen im wahren Sinne des Wortes gerecht gemacht werden. Auch hier haben wir Deutsche einen Vorteil. Wenn vom Mantel der Gerechtigkeit gesprochen wird, vom gerecht gemacht werden gesprochen wird, dann wissen wir, gerecht machen bedeutet ja auch passend machen. Umgangssprachlich nutzen wir das immer wieder, wenn wir zum Beispiel sagen, etwas kindgerecht machen. Oder, wie wir gerade in den letzten Monaten, Wohnraum zu bauen, der altersgerecht ist. Wenn wir diese Worte gebrauchen, dann weiß eigentlich jeder sofort, was wir meinen, nicht? Kindgerecht heißt dem Kind entsprechend. Es muss zum Kind passen. Wenn Gott sagt, ich gebe dir meinen Mantel der Gerechtigkeit, dann will er sagen und sagt es, in Jesus Christus, durch Jesus Christus gebe ich dir meine Gerechtigkeit, ich mache dich passend zu mir, passend zu der Beziehung zu mir, damit sie überhaupt möglich ist. Wenn wir Deutsche sagen, jemandem gerecht werden, dann meinen wir, seinem Anspruch genügen. Gott will sagen, mein Mantel der Gerechtigkeit ist deshalb so wichtig. Er ist deshalb so besonders, weil nur er dich passend macht für meine Gegenwart. Du bist selbst nicht passend. So wie du bist, kannst du nicht zu mir passen. Völlig unmöglich. Damit du aber zu mir passt, brauchst du meinen Mantel der Gerechtigkeit. Und das ist die Gerechtigkeit seines Sohnes Jesus Christus. Gottes Kleider des Heils bringen uns Heilung und stellen uns wieder her. Bringen Leben, ewiges Leben. Unsere Herzen werden neu, unsere Seelen neu geboren. Gottes Mantel der Gerechtigkeit lässt uns vor ihm rein und heilig erstrahlen. Unsere Sünde ist vergeben und dann auch kein Thema mehr. Im tiefsten Meer versenkt, nie wieder wird sie hervorgeholt. Unsere Schuld ist vollkommen getilgt. Gottes Kleider des Heils und sein Mantel der Gerechtigkeit sind sein Werk, kommen von ihm, entsprechen völlig ihm und seinen Anforderungen. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Einschub. Schönen Gruß an Nadja, in der Übersetzung steht nicht im Skript. Bitte doktor an dieser Kleidung nicht herum. Schneider da selbst nicht daran herum. Wir Menschen glauben manchmal, das, was bisher gesagt wurde, ja, Gottes Kleider des Heils und Gottes Mantel der Gerechtigkeit, aber dann leben wir praktisch so, als ob wir diesen Mantel dann noch irgendwie verzieren müssten, verbessern müssten, weil wir glauben, irrtümlich glauben, fälschlicherweise glauben, dass wir doch noch etwas dazu tun könnten. Nein, nein und nochmals nein. Die Kleider des Heils unseres Gottes, der Mantel der Gerechtigkeit unseres Gottes, den er uns durch seinen geliebten Sohn gibt, ist vollkommen und entspricht völlig seinen Anforderungen. Finger weg. Finger weg. Sie sind vollkommen. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat persönlich dafür gesorgt, dass Kleider des Heils für uns Menschen bereitstehen, dass der Mantel der Gerechtigkeit für uns Menschen bereit liegt. Er hat persönlich dafür gesorgt und er bietet es persönlich jedem von uns an. Wer diese Kleider anhat, der ist in Gottes Augen heilig, rein und gerecht. Selbstverständlich kommt jetzt die Frage, vielleicht auch bei dir, wie komme ich denn daran? Wenn das so einmalig und wichtig ist, wenn das die Garderobe ist, die ich brauche, um vor Gott zu bestehen, wie komme ich denn an Gottes Garderobe? Nun, als allererstes musst du wissen, es gibt sie. Es gibt das Angebot Gottes an dich, an uns. Du musst wissen, es gibt Gottes Garderobe. Gott hält vollkommenes Heil und vollkommene Gerechtigkeit für Sünder bereit. Und er bietet uns, bietet dir und mir diese Garderobe an. Um daran zu kommen, musst du deinen sündigen Zustand vor Gott erkennen. Du musst erkennen, dein sündiges Wesen passt nicht zu Gott. Völlig unmöglich. Meine dreckigen Klamotten, die müssen weg. Denken wir nochmal an diesen Gast auf der Hochzeit des Königs. Ich weiß nicht, was er anhatte. Jetzt könnten wir unserer Fantasie freien Lauf lassen. Angefangen von dreckigen, kaputten Lumpen bis hin vielleicht zu einem eigenen Festkleid, was er noch irgendwo ausgegraben hat. Am Ende spielt es keine Rolle. Am Ende ist sowohl das eine als auch das andere in Gottes Augen eine dreckige Klamotte, die weg muss. Und ich weiß, dass ich jetzt dem einen oder anderen auf den Schlips trete. Ich weiß, dass der eine oder andere denkt, so schlecht sind meine Sachen ja nicht. So ganz unmöglich ist meine Garderobe ja nicht. Wenn ich aufzähle, was ich alles so Gutes mache, alle meine Bemühungen hier zu Rate ziehe, dann habe ich eine Liste, die sieht an sich ganz gut aus. Mein Kleid ist gar nicht so schlecht. Liebe Freunde, bitte vergiss das ganz schnell. Unsere eigene Gerechtigkeit, auch die allerbeste, ist in den Augen Gottes wie ein schmutziges Kleid. Mit anderen Worten, dreckige Klamotten, die müssen weg. Wenn du also an Gottes Garderobe kommen willst, musst du zugeben, das, was ich selbst als Mensch mitbringe, das sind dreckige Klamotten. Die müssen weg. Die müssen vorher weg. Wer hilft dir, das zu sehen? Nun, Gottes Wort, die Bibel und Gottes Geist, die dritte Person der Gottheit. Von ihm sagt die Bibel, er wird Menschen überführen von ihrer Sünde. Mit anderen Worten, wenn du die Bibel liest, kommt Gottes Geist hinzu und dann erkennst du dich wie in einem Spiegel geistlich gesehen und fängst an zu sehen, dass das, worauf du dir vorher was eingebildet hast, tatsächlich eine dreckige Klamotte ist. Deshalb unsere nicht nur Empfehlung, unsere Bitte, unsere Aufforderung. Lies die Bibel ernsthaft und erkenne, wie du wirklich vor Gott bist. Wenn du, wie der verlorene Sohn, dann im tiefsten Herzen bereust und zu Gott, dem Vater, umkehrst, dann kommt er selbst, Gott, dir bereits entgegen und bekleidet dich mit seinem heiligen Kleid. Damit das möglich ist, hat Jesus Christus deine Schuld bereits getragen. Das ist das, was wir hier heute wieder im Abendmahl feiern. Unsere Schuld hat Jesus Christus bereits getragen ans Kreuz von Golgatha. Er nahm, bildlich gesprochen, sozusagen im heutigen Bild, deine schmutzigen Klamotten mit ans Kreuz. Und er hat dir seine königlichen und heiligen Kleider bereits bereitgelegt. Nachdem Jesus für dich und mich Gottes Gerechtigkeit Genüge getan hat, er hat also alles getan, damit du wieder passend zu Gott bist oder gemacht werden kannst, wartet er nun auf dich, damit ein unglaublicher Tausch stattfinden kann. Ja, ein Tausch. Wenn du an Gottes Garderobe rankommen willst, wenn du das heilige Kleid Gottes und den Mantel der Gerechtigkeit anziehen willst, musst du deine dreckigen Lumpen eintauschen. Du legst deine schmutzigen Kleider, dein sündiges Leben, dein kaputtes Herz bei Jesus ab und nimmst seine heiligen Kleider in Empfang. Gott hat Christus, den Unschuldigen, schrecklich leiden lassen. Wenn du wissen willst, wie schlimm Sünde ist, hat jemand gesagt, schau nach Golgatha, schau ans Kreuz. Schrecklich, was dort geschah. Gott hat Christus, den Unschuldigen, schrecklich leiden lassen für deine und meine Schuld. Nun nimmt Gott dich als Kind an, weil du die heiligen Kleider seines Sohnes trägst. Was für ein unglaublicher, gewaltiger und gleichzeitig so schöner und herrlicher Tausch. Die dreckigen Klamotten losgeworden und heilige Kleider Gottes angetan. Wenn das geschehen ist, was sind die Folgen? Nun, wir haben davon im Vers, im zentralen Vers gelesen. Wir kommen gleich nochmal zu. Wer sich Jesus anvertraut, der hat das ewige Leben. Im heutigen Bild, wenn du seine Kleider angezogen hast, wenn du den Mantel seiner Gerechtigkeit anhast, dann hast du ewiges Leben. Johannes 5, 24 möchte ich nur zitieren. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat bereits ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Nochmal zurück zu dem Gleichnis aus Matthäus. Mit dem Hintergrund dieses Verses aus Johannes 5. Da hat bereits jemand das heilige Kleid des Königs an und wird nicht des Saales verwiesen. Er kommt nicht ins Gericht. Wenn Gott der Heilige durch die Reihen geht und sich die Menschen, die sich einladen ließen, besieht und du bist darunter und du hast Jesus Christus um Vergebung deiner Schuld gebeten, du hast seinen Mantel der Gerechtigkeit an, dann wird Gott der König dich wohlwollend, segnend ansehen. Und dann darfst du dabei sein bei dem Fest aller Feste und du wirst nicht hinausgeworfen. Anderweitig schon, wenn du das nicht in Anspruch nimmst. Weil Jesus Christus als Sohn Gottes für dich bürgt, kannst du voller Zuversicht sein. Dein Herz kommt endlich zur Ruhe, weil du keine Zweifel mehr hast, von Gott angenommen zu sein oder nicht. Wie schlimm ist das, wenn Menschen ihr Leben lang gequält werden von diesem Gedanken, wird das reichen? Ist mein Leben soweit in Ordnung, dass Gott mich annimmt, oder ist es doch nicht? Reicht es vielleicht doch nicht? Ganz großes Problem im Prinzip aller Religionen. Man bläut den Menschen ein, tue Gutes, nicht? Der Gedanke dieser Waage, vielleicht überwiegt es ja dann. Gottes Wort sagt nein. Nein. Ruhe in deinem Herzen hast du nur dann, wenn du bekleidet bist mit dem Mantel der Gerechtigkeit des Herrn Jesus. Dein Herz kommt endlich zur Ruhe. Die Last deiner Sünde ist weg. Du hast keine Schuld mehr vor Gott. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Schulden hatte. Möglicherweise große Schulden. Wie schlimm das sein kann, wenn Menschen nachts nicht mehr schlafen können, weil sie die Schulden nicht zurückzahlen können. Und dann passiert etwas Unerhörtes. Du kommst wiederholt zur Bank. Man begrüßt dich mit den Worten: Ihre Schuld ist bezahlt. Die gesamte Schuld ist getilgt. Ja, noch mehr, auf Ihrem Konto wurde Geld eingezahlt. Ja, glaubst du das denn? Deine Sündenschuld ist endlich weg, wenn du Gottes Kleider des Heils anhast und den Mantel der Gerechtigkeit Jesu Christi. Nun bist du endlich frei. Durch Jesus endlich passend gemacht zu Gott und seiner Gegenwart. Du kannst endlich vor den heiligen Gott treten. Jetzt schon hier, freimütig im Gebet und schon bald ganz persönlich. Du darfst dem heiligen Gott in die Augen schauen und ihn mit Papa, mein lieber Vater, ansprechen. Freude erfüllt dein Herz, du singst und lobst Gott. Er allein hat dein Heil verbracht. Das ist die Folge, wenn du Gottes Garderobe nun endlich genutzt und seine Kleider angezogen hast. Nun hast du allen Grund, dich wie Jesaja zu freuen und zu jubeln. Ich lese nochmal den Eingangsvers. Jesaja 61, 10. Freuen. Ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Ich meine, ich bin Deutscher, ich kann euch das nicht vormachen, wie man jubelt. Okay? Das Einzige, was ich machen kann, ich kann sagen, ich juble und ein bisschen lächeln. Ich verstehe das besser, wenn ich Israelis singen höre. Das erste Mal 1983 auf dem Platz vor der Klagemauer. Da stehen vorne orthodoxe Juden und beten. Hinten versammeln sich junge Israelis, junge Juden, tanzen im Reigen und loben ihren Gott Yahweh. Zwischendurch bricht ein Jubel aus. Dann tanzen sie weiter. Nein, ich will das jetzt nicht vormachen. Aber seitdem ich das gesehen habe, ich sage es euch ganz ehrlich, verstehe ich Psalme besser. Oder solche Worte, wenn das dort steht, ich freue mich im Herrn, jubeln soll meine Seele. Denn er hat mich bekleidet mit Kleider des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Was für ein wunderbarer Satz. Wenn der Tag gekommen ist, liebe Freunde, vor allen Dingen liebe Geschwister heute, Evangelium für Gläubige. Wenn der Tag dann gekommen ist und die Hochzeit des Lammes stattfindet, sie wird stattfinden, wenn sie also dann stattfindet, bist du dabei und wirst nicht des Raumes verwiesen. Was für eine herrliche Botschaft. Weil du Kleider des Heils anhast, den Mantel der Gerechtigkeit Jesu, wird der König dich tatsächlich persönlich empfangen. Und noch mehr. Ich muss das nochmal draufsetzen. Du bist da nicht nur Gast. Im Kontext der Bibel heißt es, du bist sogar Teil der Brautgemeinde Jesu Christi. Durch die Erlösung in Jesus bist du Teil der Brautgemeinde. Die Braut Jesu, gekleidet in Gottes heiliges Kleid, setzt sich zusammen aus unzähligen Kindern Gottes. Wir haben das in der Einleitung schon gehört. Aus unzähligen Kindern Gottes, die alle vor dem Thron des Höchsten anbieten. Und das ist auch jetzt meine Einladung an euch. Ich möchte meine Predigt schließen mit einem Abschnitt aus Offenbarung 7, wo es um die Anbetung Gottes und des Lammes geht. Bitte lasst uns das stehen tun und ich lade dann direkt ein, dass wir danach, nach dem Text, zusammen beten. Offenbarung 7, Verse 9 bis 10. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm. Achtung! Bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen, den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wer kurz beten möchte,